Jeder spricht aktuell von der Baukrise und wir haben heute ein Unternehmen hier, das erfolgreich ist trotz Krise. Und wie das funktioniert, hat uns Alexander Kraus von der Firma Goldbeck, das ist der Geschäftsführer Süddeutschland, gesagt. Und das Schöne ist, wir konnten positiv in die Zukunft schauen.
Wir haben aber auch darüber gesprochen, was die öffentliche Hand besser machen kann. Das heißt, wie kann Planung und Bauen besser ineinander greifen und damit auch Deutschland und das ganze Land zukunftsfähig aufgestellt ist.
Wie macht denn die Firma Goldbeck so Unterschiede in Deutschland? Da gibt es ja den süddeutschen Bereich, oder? Und dann auch den Norden. Wird es irgendwie so getrennt? Weil du bist ja zuständig für den Süden. Also habe ich das richtig recherchiert?
Ja, das ist komplett richtig. Ja, wir sind natürlich durch das starke Wachstum auch in der Organisation gewachsen und haben, was jetzt Deutschland angeht, als Markt unseren deutschen Markt in 6 verschiedene Regionalgesellschaften unterteilt. Und okay. Die Goldbeck Süd ist eine und die südlichste natürlich dieser 6 deutschen Regionalgesellschaften. Darüber hinaus gibt es noch die Goldbeck Europe. Und das sind alle Ländergesellschaften außerhalb Deutschlands sozusagen organisiert. Mhm. Und dann gibt es noch die Facility Services, die sich eher um den Servicebereich, um den Betrieb kümmern, die Montage, die eigenen Werke, die wir haben, die dann auch in eigenen Einheiten gebündelt sind. Und das läuft dann alles zusammen in der Goldbeck GmbH, die ja den Stammsitz im Stammhaus in Bielefeld dann auch hat. Da laufen alle Europafäden und darüber hinaus zusammen.
Ich habe es ja eingangs vorhin gesagt, ich habe letztens mit einem Kumpel telefoniert oder ich habe ihm geschrieben, dass er, hey, wer kommt denn so demnächst bei euch in Podcast, weil er das immer ganz spannend findet. Dann habe ich geschrieben, ja, was hier, Goldbeck ist da und so weiter. Ey, krass, die bauen uns gerade bei uns in Berlin gerade was. Die kenne ich, sehe die überall, Goldbeck. Dann habe ich letztens einem anderen Kumpel geschrieben, ja, Goldbeck, klar, kenne ich. Wie kann das sein, dass man als Unternehmen das schafft, dass man die also ihr wart für mich auch vorher total unbekannt, aber seit einem Jahr oder 2 Jahren taucht ihr für mich auch überall irgendwie auf. Und du bist jetzt auch schon eine Weile dabei. Was hat sich da bei euch getan? Wo du sagst, das lief halt einfach in die richtige Richtung. Was waren da so die passenden Momente, wo das dann so in die Richtung gegangen ist?
Also das ist eine sehr, sehr weitgreifende Frage. Aber erstmal freut es mich natürlich total, wenn der Name in aller Munde ist, auch vielleicht auch außerhalb der reinen Bauprofis. Da, glaube ich, kennt man uns schon wirklich lange und gut. Es liegt eigentlich zunächst mal daran, dass wir inzwischen auch ein Volumen abdecken im Markt, in Deutschland, aber auch in Europa mit an die 500 Gebäude, die pro Jahr gebaut werden. Wenn man sich mal überlegt, wie viele Tage das Jahr hat, heißt es, dass öfters, also jeden Tag mindestens ein Gebäude anfängt und auch eins fertig wird oder mehr sogar. Und das schafft natürlich auch eine breite Sichtbarkeit, erstmal wenn es um reine Baustelle geht. Ich glaube, darüber hinaus haben wir jetzt auch über unsere Aktivitäten, die wir versuchen, sowohl bei der öffentlichen Hand als auch auf diversen Podien zu diversen Themen, egal ob Nachhaltigkeit, KI und andere, da ein Stück weit auch Aufmerksamkeit zu erlangen. Und dann haben wir natürlich mit unserem Hendrik Goldbeck jemand, der auch Gott sei Dank sehr, sehr stark präsent ist und unsere Botschaft da auch in den Markt bringt. Und ich glaube, die Summe aller Themen führt auch Gott sei Dank jetzt zu einer breiteren Bekanntheit, obwohl das Produkt, das vielleicht jeder nutzt und auch jeder braucht oder drin sitzt, jetzt nicht was ist, was ich mir morgen im Supermarkt so bestelle. Es ist ja schon ein B2B-Produkt erstmal und kein End-Consumer-Produkt, was wir da machen. Ja.
Und gerade deshalb wahrscheinlich so spannend, dass es eben auch viele, sag ich mal, Endkunden euch so wahrnehmen und euch so kennen. Ich als Bauunternehmen eigentlich schon Wahnsinn.
Ja, ich glaube, das kommt schon sehr stark daraus, dass wir natürlich das Bauen auch völlig anders denken, wie dieses klassische fragmentierte Bauwesensumfeld, das man ja so gemeinhin kennt, schon seit vielen, vielen 100 Jahren gefühlt. Wir denken alles, was wir tun, auch in Produkten. Und alles, was wir drumherum tun, untersteht dann auch diesem Prozessdenken, dieser Klarheit, dass wir versuchen, vom ersten Kontakt bis später in den Service-Wartungsbereich auch alle Bereiche für unsere Kunden gut abzudecken und auch über diesen Claim, den es ja inzwischen auch gibt mit Building Excellence. Wir versuchen wirklich zukunftsweisende Gebäude in ganz Europa zu bauen, auch einen starken Markennamen inzwischen kreieren konnten, wo viele auch Dinge mit verknüpfen, was ja wichtig ist, dass man halt für elementiertes, systematisiertes Bauen stehen, dass wir Dinge anders machen, wie vielleicht die klassischen Bauunternehmen. Das sind die Assets, die uns halt helfen, ein Stück weit diese sich auch abzuheben von diesem ja doch sehr fragmentierten Baumarkt.
Da waren jetzt viele spannende Sachen dabei, was du gerade gesagt hast. Das erste war, ihr tut in Produkte denken. Hol uns da mal ab, was heißt das? Wir tun, also ihr baut. Was kann man da jetzt in Produkte sehen? Was ist denn da jetzt so der große Vorteil? Da stellt sich mir da die Frage.
Ja, also die Grundidee, die dahinter steckt, die hat eigentlich unser Gründer, der Ortwin Goldbeck, 1969 sich eigentlich im Grunde schon überlegt, weil er sich die Frage gestellt hat, damals aus einem Schlosserbetrieb raus, wie kann das eigentlich sein, dass man immer wieder alles neu erfindet? Jedes kleine Thema, jedes kleine Geländer wird wieder neu gezeichnet, neu berechnet, dann neu zusammengeschweißt und montiert. So, das ist das klassische Handwerk, sage ich jetzt mal, das ja nach wie vor Land auf, Land ab ja auch noch so funktioniert. Und aus dieser Grundidee raus, die Dinge zu vereinfachen, auch zu industrialisieren, also sprich ein Prozess, der auch ein Stück weit natürlich aus Automobilbranchensicht in Fertigungsthemen abgedacht ist, kam man eigentlich darauf zu sagen, lass uns doch mal ein Gebäude, zumindest in seiner Grundform und Grundfunktion, in einem Produkt denken. So ist dieser Produktgedanke entstanden, dass wir sagen, es gibt ein Produkthalle, das kann sehr viel sein, von Produktion über Logistikhalle, über, egal ob da nachher chemische Industrie, Lebensmittel, Automotive hier bei uns in der Region oder Raumfahrt, was auch immer drin steckt, das ist erstmal eine systematisierte Vorgehensweise und die fängt nicht erst beim Bau an, sondern schon beim Planen, dass ich halt sage, okay, ich habe Elemente, die ich auch selber dann auch herstelle bei uns. Also wir haben ja eigene Fabriken, wo wir die Werke herstellen. Und über diese Idee, dass ich mit einem vorgefertigten Lego-Baukasten sozusagen für Große von Planung bis Umsetzung bis in den Betrieb rein denke, schafft man halt viele Probleme, die man so im Einzel-Individualbau hat, gleich zu eliminieren. Sei es irgendwelche Fehler, die dann einfach ausgemerzt sind, weil die Planung von A bis Z durchdacht ist, die Teile zusammenpassen, bis hin aber auch zu Termin- und auch Kostenthemen, die natürlich auch sehr wichtig sind im Bau, weil es ist ja ein sehr preissensibles Segment, in dem wir uns bewegen. Und ich sage mal, das hat dazu geführt, dass wir sagen, okay, dann lass uns in jedem Produkt, und das machen wir auch sehr konsequent, in jeder Asset-Klasse würden vielleicht ein Immobilienmakler sagen, ein Produkt kreiere und so gibt es das Produkt Halle, es gibt das Produkt Büro, es gibt das Produkt Schule, Kindergarten, es gibt das Produkt Feuerwehrhäuser oder Blaulichtgebäude, es gibt das Produkt Wohnen jetzt seit neuestem. Und wo wir vielleicht eine kleine Abweichung haben, ist in dem Thema Revitalisierung. Also wir sprechen von RMS, Revitalisierung mit System. Das ist dann vielleicht ein bisschen mehr wie, oder ein bisschen weg von diesem reinen Produktgedanke, weil da die Individualität höher ist. Da ist eher das Produkt der Prozess dahinter. Also wie gehen wir das Thema an vom Gebäudeaufmaß in digitaler Form über die Planung, über das integrierte Umsetzen dessen, was dann auf der Baustelle passieren muss, mit allem, was man heutzutage an Randerscheinungen noch braucht, von Zertifizierungen in Nachhaltigkeitsthemen. Und dann ist das doch wieder ein Produkt. Also wir versuchen, unsere Themen ein Stück weit produktmäßig zu sehen. Und das Allerwichtigste da dabei, und das ist ja dann oft dessen, wo der Knackpunkt auch entsteht, wir versuchen alles, was man nicht sieht, zu systematisieren und alles, was man aber sieht, anfassen kann, zu individualisieren, sodass man also mit diesem Lego-Baukasten ein Stück weit individuelle Gebäude schaffen kann und trotzdem aber eine hohe Systemik dahinter hat. Und jeder, der von uns mit Lego gespielt hat, kennt das. Und wenn ich jetzt mal zurückblicke, bin seit 18 Jahren dabei, war es vielleicht am Anfang eher ein bisschen Lego Duplo-like und jetzt sind wir bei Lego Architecture, Technik, name it, bis zu den KI-Bausteinen, die jetzt kommen. Also muss man sich das ein bisschen vorstellen. Also hat da sehr viel Vergleichbarkeit tatsächlich mit diesem Thema, das man selber kennt vom Lego-Spiel. Ne?
Das ist voll spannend. Jetzt überlege ich mir gerade, vielleicht können wir es mal in einem Beispiel durchgehen. Ich bin jetzt ein Investor zum Beispiel, habe aber keine Ahnung vom Bauen, aber denke mir, ja, okay, ich tue jetzt mal ein Wohnhaus errichten. Wann kommt ihr ins Spiel? Oder kann ich sagen, Goldbeck, hab Geld, baut mir ein Haus, mach. Und ihr macht alles? Oder brauche ich einen Architekt? Muss ich mich um alles Mögliche selber kümmern und ihr baut es im Endeffekt nur?
Also das Allerwichtigste hast du am Anfang gesagt, wenn du eine Idee hast, dann komm gleich zu uns. Dann wird es nämlich am effektivsten tatsächlich. Wir können theoretisch natürlich in jeder Phase einsteigen. Und das ist auch inzwischen so, dass wir sowohl mit großen externen Architekturbüros Dinge gemeinsam anschieben oder auf Planung aufsetzen, aber am allerliebsten und dann natürlich auch am engsten an diesem Prozess dessen, dass ich nah an den Bauteilen bin, habe ich natürlich, wenn ich früh in ein Projekt mit reinkomme. Das heißt tatsächlich, wenn ich eine Projektidee habe, vielleicht noch nicht mal das Grundstück genau habe oder die Auswahl von drei Grundstücken hat, kann man zu uns kommen. Wir haben im Haus alle Kompetenzen in unserer Vertriebs- und Verkaufsmannschaft, eigene Architekten, die natürlich alles also von der Bauleitplanung, Grundidee, über die Baueingabeplanung bis hin zur Ausführungsplanung alles umsetzen, besprechen, dann kriegt man auch, und das ist ja für viele, viele Bauern auch in der Industrie unfassbar wichtig, für den Mittelstand genauso wie für unsere großen OEMs, die wir ja hier in der Region vor allem haben, egal ob in Bayern oder auch hier in im Großraum Stuttgart, dass man halt diese Kosten- und Terminsicherheit möglichst früh ins Projekt bekommt. Ja, weil alles, was man gewerblich zumindest bauen, ist ja was, was einem Zweck dient. Also wir bauen es ja nicht, um damit irgendwie in Schönheit zu sterben, sondern es muss einen Zweck erfüllen, es muss pünktlich fertig sein, es muss wirtschaftlich sein vor allem. Und das ist auch unser Versprechen an die Kunden, dass wir das für sie umsetzen und mit aller Ingenieurskompetenz, die dazu gebraucht wird, vom Tiefbau bis hin zur Gebäudetechnik oder später im Betrieb. Ja. Und man kann sich dann natürlich ein Stück weit entweder das ganze Package nehmen oder nimmt sich Teile raus. Manche Kunden kommen ja auch mit Bauabteilungen oder haben vielleicht ihren Architekt mit an Bord. Das funktioniert dann genauso. Wichtig ist, dass wir halt möglichst früh im Prozess eingebunden sind, weil dann können wir ganz viel von unserer elementierten Denkweise, von dem, was an Planungsprozesse dahinter steckt, bis hin zu dem, was wir nachher in der Ausführung auch effektiv umsetzen können, mit ins Projekt einbringen. Und natürlich hat jedes Projekt auch vielleicht 10-20% komplett Individualsache, seien es Ausanlage, die machen wir einfach auch mit. Mhm. Also wir bieten das komplette Paket, wenn das die Frage beantwortet.
Ja. Perfekt beantwortet, ja. Jetzt frage ich mich gerade nur, wenn wir jetzt beim Wohnungsbau mal bleiben, wir wissen alles, fehlen Wohnungen in Deutschland, das geht zu langsam. Jetzt habt ihr ja viel standardisiert, ihr habt eigene Fabriken, wo ihr auch vorfertigt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Kannst du vielleicht greifen, warum ist jetzt einfach nicht, warum funktioniert es nicht, dass der Wohnungsbau in Schwung kommt, wenn jetzt da eigentlich die Möglichkeiten da sind? Ich weiß jetzt nicht, wie lange dauert bei euch ein normales Mehrfamilienhaus zu bauen, kann man es vielleicht pauschalisieren? Oder warum, an was hängt es, dass es eben nicht vorangeht?
Also ich glaube, es hängt weniger an dem Umsetzen eines Projekts, wenn es mal so weit ist, geht es sehr, sehr schnell. Da sind viele politische Themen auch ausschlaggebend. Ich würde mal für uns konstatieren, dass wir das Produkt Wohnen noch gar nicht so lange machen bei Goldbeck. Also schon, wir haben es ja vorher von Produkten gehabt, eins unserer jüngsten Produktkinder, die wir Gott sei Dank auch rechtzeitig vor 5-6 Jahren ins Leben gerufen haben. Und vielleicht mal eine Zahl, wir haben dann quasi Wohnungsbau bei 0 Euro im Umsatz gestartet und bewegen uns jetzt langsam auf die Milliarde zu. Dann sieht man schon, was das für eine Wachstumskurve ist, nur bei dem Produkt Wohnen. Das heißt, dieses Stocken am Markt, das ja viel mit Finanzierungsthemen zu tun hat, mit fehlenden Baugenehmigungen, mit sehr individuellen Planungen, die jetzt halt zu teuer sind, um trotz Fördergelder oder vielleicht auch zu wenig Fördergelder in eine Miete umfließen zu lassen, die noch bezahlbar ist für diejenigen, die es mieten sollen. Da stockt natürlich unheimlich viel. Und wir treten an und sagen, wir könnten bis zu 100.000 Wohnungen im Jahr bauen, was ganz wichtig ist, auch politisch wichtig ist, dass man halt ein Stück weit die Verfahren auch in eine Art Planen und Bauen bringt. Also viele von den klassischen Baugenossenschaften arbeiten auch noch sehr klassisch. Also Architekt, HAI-Phase, alle durchlaufen. Danach wird dann irgendeine Ausschreibung kommen, entweder wirklich Einzelausschreibung an die Handwerker direkt. Das kann man natürlich alles machen, aber ich kriege halt kein Volumen in den Markt. Es gibt noch doch relativ wenig Planen und Bauen-Ausschreibungen, also das Planen und Bauen verknüpfe. Und natürlich gibt es auch noch zu wenige potenzielle Baugenehmigungen, die jetzt auch von Amtsseite freigegeben sind. Das Bau ist auch gerade im Wohnungsbau ein Stück weit von den Anforderungen an das Bauwerk selber in eine Richtung geraten, dass es ganz, ganz schwierig ist inzwischen für Investoren, egal ob das jetzt öffentliche Hand ist oder auch private, noch irgendwo eine Rendite dann rauszuzielen. Und da ist natürlich schon mit der systematisierten Vorgehensweise durchaus möglich, diesen Preis pro Quadratmeter Wohnbau ja, nochmal deutlich auch runterzukriegen. Man muss sich halt ein Stück weit auch früh darauf einlassen, mal die Planungskonzepte zu machen. Da kommen ganz tolle individuelle Wohnungen raus. Und das ist auch unsere Mission tatsächlich. Also danke für die Frage. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Und es ist ja auch soziale Verantwortung, die wir alle miteinander haben, dass wir Wohnraum schaffen. Ja. Und aber in Berlin gelingt das sehr gut zum Beispiel.
Aber also verstehe ich das jetzt richtig? Die Politik treibt ja an, dass mehr Wohnungen gebaut werden. Da werden Ziele festgesetzt. Aber das liegt nicht an den Bauunternehmen, die das nicht umsetzen können, sondern die Politik fordert es, aber steht sich dann selber im Weg.
Na, ein Stück weit ist es ja immer die Frage, welche Politik du jetzt meinst. Also wenn du die Politik, die also in der Endeffekt Tagesschau kommt, aus Berlin anguckst, sind es ja oft andere politische Themen.
Also die Verena Huberts
in der Region. Also die war übrigens auch schon Bielefeld, sehr, sehr nett.
Ja, sicherlich, klar. Ich glaube, die ist auch Mutter geworden. Genau. Die hat ja auch, also die sagt ja auch immer, es muss mehr gebaut werden und Wohnungen bis so und so. Aber ich höre jetzt gerade von dir raus, ihr seid ja ready.
Wir sind ready und in viele, wenn ich ja mal auf Deutschland schaue, gibt es auch Regionen, wo das schon in größerem Stil läuft, vor allem auch Berlin tatsächlich, wo einfach größere Wohnquartiere auch in dieser Systemik entwickelt werden. Und da redet man auch immer von Wohnungsgröße, die dann auch individuell aussehen. Das sind eher so Quartiere von 400, 500, 600 Wohnungen. Diese Großteiligkeit haben wir bei uns in der Region eher selten. Also wir sind hier natürlich als Flächenland, auch was Politik angeht, in viele Schichten unterwegs. Wir haben unser jetzt ja hoffentlich bald stehende neue Landesregierung, dann haben wir Landkreise, dann drunter gibt es noch Kommune. Das heißt, vieles von der großen Idee, das ja durchaus auch in jedem Gespräch, Kamingespräch oder auch sonstigen Treffen durchaus auch gesehen wird, wird auch verwässert wieder durch diese, ich sag mal, Vielschichtigkeit in den Behörden, wenn es um Genehmigungen geht. Und natürlich auch noch in diesem Thema, dass dieses Verfahren, plane und baue aus einer Hand, noch nicht so verbreitet ist, vielleicht auch noch nicht so bekannt ist. Das ist auch so eine Mission, einfach diese Bekanntheit über so einen Weg auch mal in die Wohnungsbaugesellschaft zu tragen, in die Kommune auch zu tragen. Vieles von dem Wohnungsbau, das ja gebraucht wird, ist ja auch sozialer oder günstiger Wohnungsbau momentan, damit wir da einfach mehr in die Umsetzung kommen. Wir haben ja hier in der Region echt ein paar tolle Beispiele jetzt auch im Bauen für die IWG in Reutlingen, ein schönes Quartier. Da hat es genauso funktioniert und dann geht es auch sehr, sehr schnell. Also vom B-Planersteller bis jetzt zum Start, Umsetzung und Fertigstellung sind es dann 2,5 Jahre vielleicht.
Das kann ja nicht sein, dass die Behörde sich das selbst. Es kann ja nicht sein, dass die Behörde sich selber im Weg steht, weil bauen können wir, alle sind ready und bereit, um diese Genehmigungen freizugeben, dass es so intern bis in die Mikrodetails wahrscheinlich alles geprüft und gecheckt wird. Also 80% Baugenehmige wurde nach hinten verlegt. Das ist eigentlich. Wahnsinn.
Ja, es gibt halt, also das Baurecht ist sehr komplex. In Deutschland wir haben 16 Landesbauordnungen. Das macht es durchaus auch schwierig, wenn man in Systemen denkt, weil ich natürlich dann überall noch ein bisschen was anpassen muss. Mal ist irgendeine behördliche Auflage, dann sind es Feuer- oder Brandschutzthemen, dann sind es aber auch wieder irgendwelche andere regionale Spezialitäten. Das macht es zum einen schwierig, also dieses Thema, was ja sich durchaus Berlin vorgenommen hat, so zu entschlacken. Gebäudetyp EWA fällt ja immer wieder als Stichwort. Klingt erstmal super alles, man tut sich im Detail dann oft schwer. Und dann ist immer die Frage, okay, will jemand abgespecktes Gebäude später im Bestand auch haben? Kann ich das verkaufen nachher, wenn ich Investor bin? Also da stecken noch ganz viele andere Themen dahinter. Ich glaube, wir müssen es auch gar nicht so benennen. Es geht einfach darum, effektive wirtschaftliche Gebäude zu bauen. Ja. Die sind dann auch gut, ja, für die Nutzer. Und die sagen, wir stehen dafür bereit, auch früh mit Grundstücksanalyse da einzusteigen, so wie viele andere übrigens ja auch. Also dieses Thema limitiertes Bauen, da waren wir recht lang allein unterwegs. Inzwischen ist das recht en vogue und irgendwie heften sich das viele an.
Da nochmal kurz ab, was du gerade gesagt hast.
Das limitierte Bauen mit System.
Ah, okay, das ist das, was du gerade erklärt hast, ne? Das
genau, das Produktdenken.
Okay, verstanden.
Die Individualität kommt dadurch, dass wir nicht ja in Modulen nur arbeiten. Also Module würde ja bedeuten, man stellt irgendwie Container hin oder so.
Das sieht immer gleich aus.
Sondern wir nutzen ja nur so ein bisschen, wie man sich es bei Lego vorstellt: Platten, Stütze, Wände mit Fenster drin, TGA-Komponente, also sprich, die ganzen Gebäudetechnikstränge sind schon vormontiert, die werden nur noch eingesetzt auf der Baustelle und im Wohnungsbau haben wir eigentlich nur ein Modul, das ist das Bad. Das Bad wird fix fertig vorgefertigt mit allen Komponenten dran, das kannst du im Werk angucken. Hängt der Spiegel drin, da kannst du die quasi schon duschen auf dem Transport auf die Baustelle. Und das kommt dann tatsächlich in verschiedenen Typen, Größe, je nach Wohnungsgröße, wird das dann eingesetzt. Und das Schöne ist, an dem Bad hängt dann die Technik der Wohnung dran. Also an dem Bad hängt schon der Unterverteiler, die Heizkreisverteiler, sodass ich die Wohnung dann auch im Ausbau recht schnell umsetzen kann. Daher kommt ja auch diese Geschwindigkeit im Bau. Also es sind nicht nur die Rohbaufertigteile oder die Fassade, sondern auch die Haustechnik, die da immer größere Rolle spielt, um schnell zu sein.
Das hört sich aber so an, ihr habt euch da was überlegt, natürlich um effektiver, effizienter zu sein, schneller zu sein. Das heißt aber auch dann, weil man überlegt sich ja solche Lösungen nur in der Not. Und die Not ist jetzt für mich der Handwerkermangel.
Also daher kommt jetzt die Überlegung des elementierten Bauens sicher nicht, sondern es geht wirklich darum, Mensch, wenn die Industrie doch Autos seit bald 100 Jahren am Fließband fertigen kann und jeder, der mal eins bestellt hat, weiß ja, wie viel Individualität ich auch in ein Auto machen kann. Ja? Aber es würde ja keiner auf die Idee kommen von uns, sich den Zündkerzentypen noch irgendwie im Katalog rauszusuchen, sondern du gehst davon aus, dass mal ein schwäbischen Hersteller, Mercedes, den Motorblock schon so baut, dass da drin alles ist, dass das, was dich interessiert, die Funktionalität, die PS, dass die sind, die du danach auf die Straße kriegst.
Und wichtig ist, der Sitz, Lenkrad.
Genau, und so, das kannst du dir alles zusammenstellen. Ja, ja. Und da ist das völlig verbreitet. Und ich sag mal, wenn man das mal überträgt auf den Bau oder andersrum, wäre es ja wie, wenn du jetzt zu einem italienischen Designer gehst, der zeichnet dir irgendwie mit Bleistift schönes Auto, geiles Auto, und dann gehst du hier ins Schwäbische und fährst auf die Alp und lässt dir von einem mega talentierten Metallbauer genau dieses Chassis zusammendengeln. Mhm. Und dann suchst du einen, der den Motor da vielleicht einbaut, und dann noch irgendwoher kriegst du noch die 4 Reifen und alles, was du an Interieur noch brauchst. Das wäre dann die Einzelvergabe. Also so wird man Autos, also wenn man Autos bauen würde, wie man heutzutage noch baut teilweise, wäre das genau so, wäre unvorstellbar. Und aus dieser Überlegung raus kam halt, warum können wir das nicht auch technologischer hinbekommen? Wir müssen ein Industrieland. Und das ist der große Ansatz, eigentlich schon seit 1969. Also es hat jetzt mit Handwerkermangel insofern noch gar nichts zu tun, aber ich gebe dir völlig recht. Momentan zahlst du darauf natürlich ein. Wenn du ein Produkt, lass die Badzelle zum Beispiel nochmal nehmen, im Werk fertiger kannst, unter immer gleichbleibende Bedingungen, mit Menschen, die dann auch vielleicht nicht jetzt von der Kompetenz her alles abdecken müssen, sondern wirklich in ihrem Teilbereich dann extreme Profis sind, kriegst du eine höhere Qualität geliefert hin und auch größere Sicherheit für den, der baut. Mhm. Der hat ja noch auch viele Risiken und gibt auch viel Geld aus, wie wenn du das jetzt individuell versuchst, vor Ort zu basteln. Also es macht halt einen Unterschied, ob du Außenwand und das Fenster da einbaust und die Jalousie und alles, was dazugehört, wenn du das unter Werksbedingungen machen kannst, als wenn du das draußen bei Wind und Wetter mit dann eventuell viel Bauschaum zusammendengelst, dann ist die Qualität halt im Werk besser. Also ich würde auch immer sagen, ein Systembau hat, wenn ich es richtig mache, höhere Fertigungsqualität erstmal, weil es halt wirklich mit sehr viel technischer Hilfe im Werk gefertigt ist, wie ein Individualbau. Der kann gut sein, wenn du einen guten Handwerker hast, der kann aber auch richtig schief gehen. Also dieses Risiko auf der Baustelle ist einfach eliminiert, wenn ich Prozesse in eine immer gleichbleibende Umgebung. Das ist so die Grundidee, die dahinter steckt. Ja.
Stark.
Also mit Handwerkermangel hat das...
Bevor du Julian jetzt gleich seine Frage stellt, nochmal kurz Übersetzung für unsere Hörer. Zusammendengler heißt Zusammenbauer.
Das war sehr schwäbisch.
Das ist zweimal gefallen, Zusammendengler. Zusammenbauer heißt das.
Ja,
Leute.
Richtig, genau. Dengeln ist ein spezieller Begriff aus dem Flaschenhandwerk. Also es gibt die Handwerksbetriebe, die würden es so nennen, und andere würden es anders nennen. Und ich will es auch gar nicht schmälern. Also es gibt wirklich unfassbar gute Handwerker, und die sind für uns auch unfassbar wichtig, weil gerade im Ausbau ist es elementar, dass wir wirklich da gute Leute haben. Aber mir ist immer lieber, die können sich auf ihre Kernkompetenz, nämlich diese Oberflächegüte, Qualität konzentrieren, müssen sich weniger mit diesem Drumherum beschäftigen. Und deswegen sage ich ja, alles, was man nachher nicht mehr sieht, das ist unser Fokus, wenn wir über das Standardisieren reden. Und alles, was man nachher sichtbar macht, das kann definitiv individuell sein. Und da haben wir tolle Beispiele und auch tolle Innenarchitekte intern, aber auch extern, die ja die Gebäude erst zu dem machen, was sie nachher sind. Also zu dem lebenswerten oder Ort oder zu diesem schönen Ort, wo ich gut drin arbeiten kann. Also wir schaffen ja Räume für Menschen am Ende vom Tag. Bis vielleicht auf Rechenzentren, da stehen Computer drin.
Also Sherry, du sagst, ich fand das Beispiel mit Autos ganz gut. Mich interessiert eigentlich wirklich nur, wie sieht es innen aus? Passt es von der Qualität her? Passt es so, wie ich es mir vorstelle? Kannst du sagen, wie viel Kosten ihr einspart durch die Standardisierung, also den Quadratmeterpreis, wenn wir beim Wohnungsbau bleiben, zu, wenn man jetzt sagt, okay, ich baue jetzt eben alles auf der Baustelle individuell, zu, ich habe jetzt eben von Goldbeck standardisierte Vorfertigungen in Hallen drin und lasse es mir anliefern, wie viel da der Quadratmeterpreis dann eben günstiger ist. Muss auch nicht absolut, kann auch prozentual oder wie auch immer. Ja.
Also es ist jetzt, ein Anwalt würde sagen, kommt drauf an, ne?
Ja, ich habe immer generell die richtige Antwort.
Deswegen, ich glaube, ganz pauschal lässt sich es nicht beantworten, aber wenn wir jetzt mal kurz beim Wohnungsbau bleiben, ist es schon so, dass man eigentlich jetzt, wenn man wahrscheinlich jetzt klassisch fragen würde, davon ausgehen würde, dass so ein Durchschnittsquadratmeterpreis zur Erstellung, jetzt mal ohne Grundstück und nur in den, sagen wir, klassischen HWI-Leistungsphase 300, 400, bei 3,5 bis 4.000 Euro auf einen Quadratmeter ist. Und wir sind angetreten und da geht es jetzt halt erstmal drum, wenn ich jetzt mal so ähnlich wie im Autohaus sage, okay, ich habe ein Auto, das funktioniert, das fährt, ja. Das kostet eine Basisausstattung um die 2.000, knapp unter 2.000 Euro, also fast die Hälfte. Mhm. Und dann kann ich natürlich da auch anfangen zu konfigurieren. Ich kann da natürlich auch mein Parkett dann reinmachen. Und das ist, aber der Forschungsbote drin, das würde funktionieren. Also treten wir schon mit Preise an, die ja durchaus, ich sag mal, je nach Betrachtungsweise zwischen 50% und 80% per se mal, je nach Einstieg, besser losgehen könnten. In der Realität sind es dann vielleicht 20-30%, die dann aber noch bleiben, immerhin. Mhm. Und das macht schon der entscheidende Hebel. Wichtig ist halt, dass man früh in ein Produkt einsteigt, was schlecht funktioniert, wenn jemand mit seinem Fixfertigen vom Mund geblasenen Architektenplan dann kommt oder Plan kommt. Und wir sollen dann einfach genau das genauso bauen, aber halt im System, weil dann ist die Idee ein bisschen weg. Also wir gucken uns die immer an und überlegen uns, okay, wie kriegt man jetzt dieses individuelle Gebäude möglichst systemnah umgesetzt. So, das funktioniert sehr gut. Und da kommen ja eigentlich diese Hebel raus. Und dann haben wir oft dann halt diese 30%, die man auch mal tempomäßig schneller sind. Es geht nicht immer nur um den Preis, es geht ja manchmal auch um die Geschwindigkeit. Also jeder, der Gebäude finanziert, weiß das ja. Je schneller ich dann zur Einnahme komme, desto kürzer ist diese Zeit der Zwischenfinanzierung. Das spielt durchaus auch eine Rolle. Und man muss halt auch sagen, die Systeme machen dann Sinn, wenn ich hier auch einen größeren Wiederholungsfaktor habe. Also es macht jetzt wenig Sinn, bei einem Doppelhaushälfte dieses Systemplanungsthema zu hart zu spielen. Es macht eigentlich sehr viel Sinn, ab Gebäude mit 15, 20 plus x Einheiten, am liebsten sind es dann solche Größenordnungen, 80, 100, 120 Wohneinheiten in verschiedene Größe, aber halt en bloc, weil dann kann ich natürlich diese Systematik der technische Gebäudeausstattung, dieses Elementierte auch anliefern auf die Baustelle, da kann ich unfassbar viel optimieren. Dann kriege ich einen sehr günstigen Preis raus. Deshalb ist es immer ein bisschen blöd, über einen reinen Quadratmeter zu sprechen. Der wird natürlich immer günstiger, je mehr Volumen ich habe. Aber das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis. So,
Aktuelle Phase kennt ja jeder so in der Baubranche. Wie sieht gerade euer Wachstum oder habt ihr einen Rückgang oder wie sieht es gerade in Deutschland eurem Konzern denn aus? Also, ohne, dass man jetzt in absolute Zahlen spreche, sondern
es geht immer nur es ist jetzt natürlich kein großes Geheimnis, dass momentan wir durchaus eine schwierige Wirtschaftslage haben, vor allem auch im Wirtschaftsbau. Wir sind eigentlich ganz froh, dass wir gerade über das Thema Revitalisierung, auch Wohnungsbau, auch öffentliche Hand, also Schulbau, Kindergarten, Produkte haben, die durchaus auch noch wachsen. Das heißt, wir haben ein bisschen sich veränderte Marktvoluminas. Im Durchschnitt war es so, dass wir unfassbar steiles Wachstum hatten die letzten 16 Jahre. Die letzten ein, zwei Jahre, würde ich mal sagen, leichte Seitwärtsbewegung, wieder mit Tendenz nach oben, aber auf einem sehr hohen Niveau. Also wir reden jetzt ja gerade drum, der Auftragseingang vom letzten Jahr war bei 7 Milliarden im Gesamtkonzern. Und der wird, so viel kann ich spoilern, weil wir hatten gerade unser Geschäftsjahresende am 31.3., der ist nicht geringer geworden, ich sag mal so.
Ja, schön, okay. Aber hat es auch was damit zu tun, weil ihr gerade schon im Vorfeld euch Gedanken gemacht habt, wie können wir denn bauen, dass wir eventuell Kosten sparen können und dann hinten raus mehr verdienen? Also, was ist so der Eindruck, ihr habt euch Gedanken gemacht, wie stellen wir uns denn jetzt auf? Wie machen wir weiter?
Also, ich glaube, diese wichtige strategische Entscheidung, dieses Thema der Produkte und auch der Kunde, die dahinter stecken, einfach breiter zu spielen. Das war ein unglaublich wichtiger Asset fürs Wachstum. Zum einen. Und zum anderen haben wir natürlich auch kommend von dieser eigenen Fertigung, eigene Planung, die man aufgebaut hat, immer mehr Randbereiche noch mit dazu abgedeckt. Das heißt, der ganze Bereich Service, alles, was so nach Fertigstellung eines Gebäudes im Betrieb ja auch passiert, sowohl technisch als aber auch kaufmännisch, ist ein wichtiges Asset. Die Parkhäuser, die wir bauen, betreiben wir zum großen Teil auch für die Kunden selber. Also sprich von dem Thema Parkraumbewirtschaftung bis hin zu allem, was in der kaufmännischen und technischen Wartung dran geht. Also wir haben unser Portfolio über die Jahre auch immer, immer weiter verbreitert. Wir haben jetzt erst unlängst, vielleicht habt ihr das irgendwo auch mitbekommen, in dem Thema Rechezentren nochmal einen größeren Einstieg auch in eine Partnerschaft gemacht mit der Zauner Group. Großer, wichtiger Player in dem Markt und das sehen da auch große Chancen in der Zukunft weiter zu wachsen, auch mit diesem Thema Rechenzentren, weil das ist auch so eine neue Infrastruktur, die entsteht momentan gerade. In Deutschland tut man sich mit Energiepreisen immer ein bisschen schwer, aber auch dort brauchen wir das einfach. Und das ist immer was ja Europa und vielleicht sogar darüber hinaus gedacht wird bei uns. Und deswegen sehe ich da eigentlich recht positiv in die Zukunft, auch wenn man sicherlich beim ein oder anderen Produkt oder Thema, gerade im Wirtschaftsbau, Mittelstand, schon unsere Themen auch Schwierigkeiten auch haben, speziell hier in Süddeutschland, weil diese Transformation von doch recht automotive-lastigem oder maschinenbaulastigem Umfeld in andere Branche gerade erst stattfindet. Ja.
Ich finde es richtig spannend, wie ihr euch aufgestellt habt, dass ihr mehr an die Breite gewachsen seid und auch mehr, so höre ich das raus, mehr selber macht. In anderen Branchen ist es gefühlt oft genau gegenteilig, wenn wir in der Automobilbranche zum Beispiel bleiben, wird viel outgesourced, da kommen Fremdfirmen mit rein und so weiter, geht vielleicht auch viel Know-how dann nach außen und weg. Und finde ich jetzt echt interessant, dass ihr genau den anderen Weg gegangen seid, mehr machen. Ihr macht dann auch mehr wahrscheinlich in-house oder alles oder habt ihr auch Fremddienstleistungen?
Also wir machen nicht alles und je nach Produkt sind diese Durchdringungstiefe von Eigenfertigung unterschiedlich. Also ich würde mal sagen, am höchsten ist es beim Parkhaus, weil da natürlich viele eigene Produkte, die in der eigenen Werke produziert werden, zum Einsatz kommen, man weniger Nachunternehmergewerke einfach hat. Also es gibt ein bisschen Elektro zu tun und so, aber es gibt jetzt nicht so viel Innenausbaugewerke. Und bei anderen Produkten ist es etwas weniger. Da reden wir vielleicht von beim Parkhaus 60-70% Eigenfertigungsanteil und bei anderen Produkten sind es 30-40-50%. Ein bisschen unterschiedlich. Aber das ist ja das Schöne dran. Und ich sag mal, ein Produkt von einem Büroprodukt abzuleiten, ein Schulprodukt, ist jetzt auch nicht was komplett Neues, sondern nur Adaption von andere Ausführungsart, auch Materialität. Also wir haben auch versucht, zum Stahl, Beton, Aluminium jetzt immer mehr mit Holzmaterialität noch in dem Sektor reinzukommen, weil es halt bei der öffentlichen Hand oder gerade bei öffentlichen Gebäuden durchaus auch angefragt wird, das Thema. Also das heißt, wir entwickeln ja auch am Markt entlang und am Bedarf entlang die Produkte immer weiter. Es gibt bei jedem Produkt einen Produktmanager. Also wir denken wirklich nicht projektindividuell in der Ausführung dann schon in der Planung, aber in der Produktentwicklung denkt man eher im Gesamtprodukt. Mhm. Beim Büro sind wir jetzt in Richtung Hochhäuser gegangen, bauen in Wien gerade erstes Hochhaus. Das wäre vor 3-4 Jahren mit dem Systembau so noch gar nicht gegangen. Also wir versuchen uns da immer vorzuwagen, neue Felder. Oder jetzt ganz aktuell in dem Thema Rechenzentren, weil da sehen wir halt auch einiges auf uns alle zukommen und auch ein wichtiger Bedarf, den wir da abdecken können. Also wir sind da Dienstleister am Ende vom Tag und versuchen halt, die richtigen Produkte für das, was der Markt braucht, auch zu kreieren. Wir machen es ja nicht um der Produkte selbst willen, sondern weil wir damit einen Kundennutzer erfüllen wollen. Ja.
Also ich sehe zwei Dinge. Einmal das breit aufgestellte, wie du gesagt hast, so in verschiedenen Facetten unterwegs, um da halt dann auch im Markt variabel anzupassen. Okay, dann geht jetzt hier der Umsatz runter, aber hier wieder hoch. Also wir passen uns dem Markt an und auch Interessen der Kunden abzudecken. So dieses breit aufgestellte finde ich interessant. Das haben viele Bauunternehmen verpasst. Die fokussieren sich dann nur auf eine Sache und vergessen dann das andere und gehen dann, die Zahlen sinken dann, um nichts anderes zu sagen. Und dann das andere ist natürlich auch die Veränderung im Unternehmen, also mit der Zeit mitzugehen. Was aber da die Herausforderung wieder kann, die Unternehmenskultur, die eigenen Mitarbeiter immer wieder mitzunehmen und zu überzeugen, dass wir uns jetzt wieder weiterentwickeln, wieder eine Veränderung, wieder was Neues. Das verändert ja auch was intern. Wie schon da eure Unternehmenskultur, wie macht ihr das intern? Wie kommuniziert ihr da?
Das ist ein sehr guter Punkt und das kann ich tatsächlich aus eigener Warte ja bestätigen, weil ich ja tatsächlich jetzt schon seit 18 Jahren dabei bin und da hat sich gefühlt im Tun und in den Produkten und so wahnsinnig vieles geändert. Aber was sich nicht verändert hat, sind die Werte. Und das ist auch das, was unser größter Anker eigentlich ist, dass wir sagen, wir sind jetzt in der zweiten Generation ein familiengeführtes Unternehmen. Wir gucken jetzt auch nicht nur auf die Quartalsberichte, gibt es in der Form auch nicht bei uns, sondern Hendrik Goldberg wird sagen, wir versuchen, das Unternehmen immer so enkelfähig zu halten, dass man einfach weiter nach vorne guckt. Und dann gibt es eigentlich bessere Phase und auch mal schlechtere Phase. Phase mit höherer Rendite und Phase, die auch dann vielleicht mal schwieriger sind, aber immer mit diesem Glaube dran, wir können was bewegen. Also es geht ja um den Purpose. Und ich glaube, wenn man das Vertrauen in die Mitarbeiter hat und auch immer wieder erklären kann, warum man was tut, dann hat man auch alle mit an der Stange den Weg mitzugehen. Da gibt es natürlich immer Leute, die mehr treiben und ziehen und manche, die dann vielleicht ein Stück weit in eine andere Geschwindigkeit mit umgehen. Aber in der Summe steckt das ganz tief in unserer DNA drin. Das liegt ja schon an diesem Thema, dass sich irgendjemand mal überlegt hat, man könnte das Bauer anders machen. Also, das war ja der Grundgedanke vom Ortwin Goldbeck und das steckt ganz tief drin. Und jeder, der Goldbäcker ist, hat das irgendwo mit sich. Sonst ist er kein Goldbäcker, dann muss er woanders hin. Ne? Und wer da Bock hat, Unternehmer zu sein, der kann das eigentlich, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, bei uns eigentlich gut sein, weil er einen hohen Freiheitsgrad hat, baue ich was Dezentrales, was Immobilien, die kann ich nicht transportieren. Ich kann nicht von Hamburg ein Gebäude nach München einfach mal kurz versetzen, das muss ich vor Ort tun. Ich bediene mich aus dem gleichen Baukasten, das gleiche System, die gleichen Prozesse dahinter. Aber ich passe es an. Ich mache es in München anders wie in Hamburg. Ich mache es in Köln anders wie in Dresden. Also nur auf Deutschland mal betrachtet. Und ich mache es dann natürlich in Ungarn auch anders wie in Spanien oder in England. Ja. Und trotzdem steckt die gleiche Grundidee dahinter. Und die Grundidee ist halt so stark, dass die eigentlich alles zusammenschweißt. Wir haben Werte im Unternehmen, die sind etabliert und sie werden aber auch vorgelebt. Wir haben eine Unternehmerfamilie, die lebt die Werte und das färbt ab.
Ja, das ist, glaube ich, aber gar nicht so einfach, wenn das Unternehmen auch immer weiter wächst, genau diese Werte auch immer weiter zu vermitteln. Auch, ich glaube, auch während Corona noch schwieriger, wo vielleicht auch viele nicht im Homeoffice gearbeitet haben oder so. Das ist, ja.
Das ist eine Herausforderung, das ist definitiv so und das ist sicherlich auch was so Urgoldbäcker dann immer auch wieder so ein Stück weit beklagen, Mensch, früher und so, wie das halt so ist. Aber dieses Feuer weiterzugeben, macht auch wirklich unfassbar viel Spaß. Also mir, aber auch viele andere Kollegen, die länger dabei sind. Und man merkt auch, dass das mit den Leuten was macht, weil gerade in diesen Zeiten wie jetzt, wo ja schon viel Unruhe herrscht, jeder kriegt das ja privat mit, muss ja abends so einen Fernseher einschalten, wird mir ja ganz wild. Dem tut es schon gut, wenn er ein Stück weit ein paar Grundanker hat. Und die würde ich schon sagen, sind bei uns sehr stark, trotz aller Technologie, trotz aller Fortschrittlichkeit und immer dem Streben nach, was mal besser zu machen, das steckt da alles dahinter. Also dieser Unternehmergeist und sich selber immer wieder auch mit einbringen zu können, durch diese Dezentralisierung. Wir werden ja nicht zentral geführt. Also wir können hier in Süddeutschland doch relativ frei als Unternehmer am Markt arbeiten, genauso wie die Kollegen das in der Nord machen können oder auch in der Schweiz, in Österreich oder in jedem anderen europäischen Land. Und das macht eigentlich die Stärke aus. Und man guckt sich dann natürlich dann immer auch mal ab, wenn wo was besonders gut lief, findet es oft den Weg auch woanders hin. So. Mhm. Und das ist halt dieses Lernen aus gemeinsam Dinge nach vorne zu treiben, ohne dass man jetzt die Individualität verletzt oder dass man jetzt irgendwo jeden Schritt zentralistisch abstimmen müsste. Das gar nicht. Sonst würde es nicht funktionieren. Also es gibt einen Spruch vom Ortwin Goldbeck, der nennt sich Vertrauen vor Kontrolle. Und da ist ganz viel DNA auch drin, was so das Unternehmen, die Unternehmenskultur ausmacht. Und anders würde es nicht gehen, weil du musst auch heutzutage auf jedem Projekt Menschen haben, die Entscheidungen treffen. Und zwar Entscheidungen, die dann auch Bestand haben, die nicht kassiert werden von der nächsthöheren Ebene. Und das unterscheidet uns auch dann ganz deutlich, trotz des hohen Volumens noch von einem klassischen Konzern, wie wir es sagen würden, dass wir das sagen, wir sind versuchen, dieses Mittelstandsdenkthema, das würde von jedem anderen mittelständischen Unternehmer auch so hören, bei uns auch zu leben und umzusetzen.
So, hör ich gerade raus bei dir tatsächlich und vielleicht auch so Unternehmen im Unternehmen, wenn du sagst, ja, man guckt auch vielleicht, was geht im Norden, was haben die besonders gut gemacht, können wir es vielleicht kopieren und vielleicht noch ein Stück besser machen. Ich höre da so ein bisschen raus, ja, da challenged man sich wahrscheinlich auch so ein bisschen gegenseitig. Fürs Unternehmen natürlich perfekt, weil man kann.
Also ich würde auch sagen, es ist ein freundschaftlicher Wettkampf oder beziehungsweise nicht auch ein gegenseitiges Pushen, so würde ich es mal nennen. Teilweise auch in der Regionalgesellschaft bei uns unter den Niederlassungen. Wir haben 8 Niederlassungen, auch dort machen wir das ja auch schon so, dass wenn jetzt was besonders gut in Ulm lief, dass das da auch die Kollegen in Rosenheim interessiert oder in Stuttgart.
Ja, das wie macht ihr das? Also setzt ihr KI im Unternehmen mit ein oder ist das bei euch ein Thema, wo eher am Rande ist? Wie ist das in der Baubranche allgemein?
Also KI ist ein wahnsinnig spannendes Thema, natürlich in aller Munde auch und wir setzen das auch ein und haben da auch, wie so vieles bei uns, einen relativ systemischen Ansatz gewählt. Also wir haben Menschen, die sich damit erstmal zentral auch beschäftigen, weil wir halt erkannt haben, dass wir doch viele Prozesse vor allem in alle Bereiche, angefangen vom Vertrieb über die Planung bis hin aber auch in die Werke und in mit Abstrich auch in der Montage und vor allem dann später im Betrieb damit gut unterstützen können. Und wir haben dann, es gibt so verschiedene Bandbreite, also wir reden ein bisschen von Breitensport und Spitzensport, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe vorher erfahren, du bist ja auch sportlich aktiv.
Aber man muss das sehen.
Sagst du jetzt.
Und meine Frau auch.
Okay, jetzt schweifen wir ab.
Genau, wir waren bei KI. KI kann kein Übergewicht haben.
Ja, genau. Ein schlankes Tool, genau. Nein, aber es ist wirklich so, dass wir, wenn wir von Breitensport und Spitzensport reden, gibt es halt Dinge, die man in der Fläche sehr schnell anwenden könnte. Wir haben einen eigenen Goldbeck Chat GPT gegründet, wo ich unser Firmenwissen aus dem Intranet hauptsächlich, aber auch alles, was wir so in Dokumenten dann verarztet haben, geschützt in unserer IT-Landschaft dann läuft. Das nutzt jeder und es wird auch immer mehr benutzt. Und wir nutzen das dann natürlich von, ich kriege 4 Gigabyte Ausschreibungen, bitte scannen wir mal die wichtigsten Punkte raus, bis hin zu übersetzt mir mal das französische Dokument ins Ungarische, also um mal was Krasses zu sagen. Das würde ich immer unter Breitensport abtun. Da haben wir ganz, ganz viel. Aber wir haben darüber hinaus auch eigene Entwicklung. Wir sind und sehen uns auch als Technologiekonzern, deswegen wollen wir das auch weiter treiben. Wir machen dann auch solche Sachen wie, wir haben zum Beispiel entwickelt den Interior-Knitter. Das ist so ein Tool, das auf Knopfdruck Variante für Innenraumdesigns erzeugt. Ja, also der Kunde sagt so ein bisschen was, mehr Holz, mehr Metall, so welche Styles er hat.
Dass er sich direkt anschauen kann.
Ich sag's jetzt mal so ein bisschen cool. Tinder für Architektur. Also du scrollst nach links, was dir gefällt, und Bilder nach rechts, was dir nicht gefällt. Und damit gibt's mal erste Idee. Das finde ich immer wichtig. Oder es ist wichtig halt, wenn du mit dem Kunde versuchst, mal so ein bisschen seine Gedankenwelt zu erforschen. In welche Richtung treibt's denn jemand? Kann man das ganz gut anwenden. Das ist das wirklich sehr unterstützend, weil man da relativ schnell auch zu guten Ergebnissen kommt. Dann klar, Prompting in vielerlei Hinsicht. Sind auch, und das ist so ein neues Entwicklungstool. Ich denke, dass wir in Zukunft auch Gebäude in der Planung zumindest bei sehr produktnahe Themen prompten können. Also am weitesten kann man das sicherlich bei einem Parkhaus inzwischen auch schon machen, dass man sagt, Mensch, ich habe so und so viele Stellplätze, so und so viele Ebenen, ich habe die Länge Grundstück, die Breite Grundstück, die Einfahrer sind da und da, mach mal. Und dann zieht er dir Gebäude hoch, das wäre baufertig, das geht jetzt schon. Und so Zeug machen wir. Also wir nutzen es wirklich in vielerlei Hinsicht, auch in der Produktion spielt es immer größere Rolle. Da kommt dann noch das Thema Robotik natürlich mit dazu. Mhm. Das ist, glaube ich, das Nächste, was passieren wird. Also die KI kommt aus dem Rechner raus und macht noch irgendwas. So, das ist, glaube ich, das, was uns in
Zukunft... Wie könnte das aussehen?
Naja, in der Fertigung lässt sich das natürlich jetzt schon teilweise tun, egal ob bei der Logistik, wo man einfach Dinge dann optimiert. Wir hatten aber auch schon lustige Themen wie Malerroboter, die dann Frankfurter Flughafen, Parkhaus die kompletten Decken gepinselt haben, und zwar Tag und Nacht. Also das ist auch ein Anwendungsfall. Das steckt nur das eine oder andere Mal in der Kinderschuhe. Muss dann doch ab und an noch einer daneben stehen und gucken. Aber ich glaube, es wird kommen. Und das finde ich halt spannend. Deswegen finde ich das ganze Umfeld hier auch so spannend im Bau.
Spannend positiv oder spannend negativ?
Spannend positiv, weil wir einfach ja, und du hast vorher gesagt, ja in vielerlei Hinsicht auch Arbeiter haben, die schwer auszuführen sind. Ich meine, steh mal über Kopf da und pinsel 10.000 Quadratmeter Deckenfläche an. Das ist doch gut, wenn wir das schaffen, da dafür Maschinen zu entwickeln, dann können die Menschen, die ja eh zu wenige gibt, andere sinnvollere Tätigkeiten machen. Und ich glaube, da kann uns die Robotik, auch KI, nur unterstützen. Also ich glaube nicht, dass es gefährlich ist für uns, sondern das kann uns helfen, wenn man halt so einen menschlich zentrierten KI-Ansatz wählt. Also ich glaube, es geht nicht darum, da irgendwie, es geht darum, Alltagsarbeit jetzt zunächst mal von den Leuten wegzukriegen und auch Zeiträume und Volumen zu schaffen, dass Ingenieurstätigkeit, sage ich jetzt mal, passieren kann und nicht stumpfes Abzeichnen von was auch immer. Mhm. Also, und da, das ist so unser Ansatz, wie wir halt versuchen, KI auch sinnvoll einzusetzen. Es geht nicht um einen Marketing-Gag. Ja.
Ich finde es tatsächlich aber auch, was du gesagt hast mit eurem Chat-GB, richtig, oder?
Ja, genau, richtig.
Für Goldbeck wahrscheinlich. Ja, okay.
Gut geraten.
Der ist clever.
Nee, weil tatsächlich, man kennt es in Konzernen oder in großen Firmen, irgendjemand hat schon mal ein ähnliches oder ein selbes Problem gehabt und hat es vielleicht auch schon gelöst. Und wenn die Daten alle vorhanden sind und auch richtig abgelegt sind, kann man es halt auch schnell darüber wieder finden und kommt mit seinem eigenen Geschäft einfach schneller ans Ziel. Und ich glaube, dafür ist es einfach optimal.
Dafür ist optimal.
Assistent halt. Ja.
Genau. Mhm. Und aber auch, es ist ein völlig anderer Anwendungsfall, weil wir einfach auch ein Produktionsunternehmen ja sind. Wenn es jetzt darum geht, wenn wir Bleche zum Beispiel schneiden, die werden ja leiser geschnitten mit großen Maschinen, die aus der Region kommen von bekannten Maschinenbauern.
An der Autobahn.
Zum Beispiel, um einfach zu optimieren, also weniger Abfall für Schnitt zu haben und so weiter, kann man wirklich inzwischen auch projektübergreifend dann über KI dann durchaus diese Schnittformen wählen, sodass möglichst wenig Abfall entsteht, und werden inzwischen auf einer Maschine dann für 7 Projekte aus einer Platte Projektthema geschnitten. Das hätten wir früher so nicht produziert. Ja, und da macht KI absolut Sinn, ja, weil das immer wieder in Variante durchzudenken von einem Ingenieur per Handarbeit halt unfassbar aufwendig ist. Und da hilft es natürlich enorm, auch die Produktion zu verbessern und damit ja auch den Preis dessen, was man produziert, wirtschaftlich zu halten. Ja, weil Materialien machen momentan eh, was sie wollen. Deswegen muss ich ja über andere Möglichkeiten versuchen, mich effizienter immer wieder zu machen. Ja.
Ich lese auch immer mehr so eine Zwischenzeit oder was so immer mehr auftaucht. Also ich bin ein KI-Freund, definitiv. Ich finde es auch mega cool, was ich damit alles als Assistent hab, der mich da unterstützt, die KI, um Dinge zu strukturieren und so weiter. Das ist genial, gerade für uns, für unsere Agenturarbeit ist es natürlich genial, um auch, wenn man zum Beispiel jetzt ein Podcast-Skript erstellt, um die Basis einfach mal zu haben. Oder wenn ich mich jetzt über dich als Person informiere, muss ich natürlich immer noch mal aufpassen im Internet und auf jeden Fall auch mit ChatGPT, aber da die Informationen grundsätzlich mal zu saugen und da mal anzusetzen und dann noch mal zu gucken, das nimmt mir also sehr viel Arbeit weg oder unterstützt mich in dem Punkt. Aber die Stimme werde auch immer lauter von Leuten, die zum Beispiel, habe ich auch schon was gelesen, letztlich einer irgendwie aus Google, der hat bei Google gearbeitet, ist raus, weil er gesagt hat, die beschäftigen sich immer mehr mit KI und er sieht, was da passiert und er will da raus, weil er das nicht sehen kann, was die vorhaben. Ob das jetzt stimmt oder nicht oder einfach nur Angst mache, ist keine Ahnung, bin ich viel zu weit weg. Aber was mir auffällt, die Stimmen werden immer lauter, die sagen, Achtung, das wird eine Bedrohung, die KI. Sagst du, das sind Verschwörungstheoretiker oder sagst du, ja, man muss mal schon ein bisschen aufpassen?
Na, ich sag mal, das ist sicherlich auch branchenmäßig unterschiedlich. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, es gab schon einige Baustellen bei uns in Europa, aber auch in den USA, die dann riesige Schilder an Gerüchte gemacht haben, so nach dem Motto, hey, war das Handwerker, den Job kann die KI niemals ersetzen. Mhm. Da ist ja schon ein bisschen was dran auch. Also geht ja immer noch ein bisschen ums Tun. Und das ist vielleicht das erste Mal jetzt hier auch so gesellschaftlich, dass man als Software-Ingenieur plötzlich von einer Maschine im Prompting oder im Codeschreiben übertroffen wird, ja. Und da verstehe ich die Ängste auch. Ich glaube halt, dass das Thema Bau ist immer was ja auch mit Ausführung vor Ort zu tun hat oder mit der Produktion. Das Schöne am Bau, alle, die im Bau unterwegs sind, sehen ja nachher ihre Produkte. Also ist jetzt keine PowerPoint, die irgendwo verschwindet, sondern steht im besten Fall ein tolles Gebäude nachher möglichst lange da. Mhm. Und das hat durch das, dass wir sowieso Mangel an vielen Stellen auch haben, im Handwerk, auch in der Produktion, glaube ich, eher Vorteile wie Nachteile. Mhm. KI jetzt fürs Bauwesen, weil Bau auch was ist, was ich ja nicht global mal kurz komplett ausrollen kann. Es wird immer was Regionales auch bleiben, mit dem Ort verbunden ist. Also Gebäude steht bis auf den Wohnwagen selten auf Rädern. Mhm. Deswegen glaube ich, kann das uns in die Prozesse nur unterstützen. Deswegen mache ich mir jetzt für die Baubranche, was KI anbelangt, eher weniger Sorge, das sehe ich eher mehr Chance. Ich kann aber durchaus verstehen, dass in anderen Branchen das ein bisschen anders gesehen wird. Das kann man absolut nachvollziehen, ja, weil wir alle nicht wissen, was dann auf uns zukommt. Ja.
Das ist gutes Stichwort. Vielleicht kann man so ein bisschen in die Zukunft schauen oder was so die Visionen von Goldbeck für die nächsten Jahre sind. Wo wollt ihr hin oder wo seht ihr euch?
Also in der DNA, das hatten wir vorher schon, steckt eigentlich immer drum, dass wir uns weiter drin, dass wir uns weiterentwickeln wollen und dass wir auch sicherlich noch weiter wachsen werden wollen, wobei das eigentlich kein Selbstzweck ist. Das kommt ja einfach aus dem, wenn ich ein gutes Produkt habe, wenn ich sinnvolle Dinge tue, die nachgefragt werden am Markt, dann werde ich mich auch entwickeln und bestenfalls auch wachsen dabei. Ja, so, deswegen ist das gar nicht so der eigentliche Urgeschäftszweck, dann nur zu wachsen. Das ist nicht, das passiert halt dann, wenn die Produkte stimmen, wenn die Kundenansprache passen und wenn man dann auch das Richtige zur richtigen Zeit tut. Was uns sicherlich momentan stark beschäftigt und wichtig ist, dass wir ein Stück weit auch unseren Beitrag leisten, speziell bei dem Thema Wohnungsbau. Ich glaube, da geht noch deutlich mehr auch in der Fläche bei uns. Wir haben ein paar gute Ansätze, das ganze Thema öffentliche Hand. Also das sind ja alle Steuerzahler, die wir hier am Tisch hocken, da tut es einfach mal schon weh. Wenn überhaupt noch was passiert, wie viel dann auch Geld teilweise verbraten wird für kleine Projekte, wie lange das auch dauert, also jeder, der dann Kinder selber in der Schule hat oder auch im Sportverein, die dann in irgendwelche marode Halle Handball spielen oder so, der sieht ja, dass wir da wahnsinnig viel machen müssen noch und das ist so ein Antrieb, ich glaube, da können wir noch viel erreichen, da kommt es halt wirklich darauf an, dass man ein bisschen die politische Rahmenbedingungen auch ändert, dass die Ausschreibung ein Stück weit mehr in dieses Thema hier vertraut, auch der Industrie, uns, andere machen das ja auch, wählt dieses Plan- und Bauenverfahren, macht das ist nicht mehr so wie vor 50 oder 80 Jahren, sondern geht da mit diesem industrialisierteren Weg, dann schaffen wir es mit dem gleichen Geld, dreimal so viel Schule zu bauen. Und zwar in der Hälfte der Zeit. Und das ist was, wo ich auch versuche, mich persönlich, aber auch viele andere Kollegen zu engagieren, dass man auch diese Botschaft ein Stück weit platziert, weil das ist noch ein etwas zäher Prozess, da alle mitzunehmen. Also von dem her sehe ich die Zukunft da schon drin, dass wir an den Produkte, wo es ja auch gerade auch gesellschaftlich teilweise klemmt, durchaus noch mehr machen können. Und als drittes großes Zukunftsthema sehe ich schon nochmal das Thema Rechenzentren, weil das nochmal eine komplett neue Infrastruktur ist, die so noch niemand im Blick hatte. Und gerade über KI haben wir gerade gesprochen, über Robotik. Das führte einfach dazu, dass ich genauso wie Wasser und Strom irgendwo auch diese Rechenzentren brauche und die Rechenkapazität, weil jeder von uns nutzt das täglich mit dem Handy und darüber hinaus. Da wird viel Bedarf sein. So, das sehen wir auch als Zukunftsthema und haben auch durchaus Vorstellungen, wenn ich von Gesamtgoldberg spreche, uns dann auch immer in der Fläche noch ein bisschen weiter zu vernetzen. Also sowohl hier im Süden haben wir noch Ideen oder haben jetzt auch erst angefangen, in Augsburg nochmal einen Stand aufzumachen, Kempten. Das Thema Heilbronn steht noch so im Raum. Wenn wir jetzt mal hier nur bei uns in die Region schauen, wenn wir aber mal global schauen, könnte man sich gut vorstellen, dass man, wenn Europa dann mal so weit erobert ist, dass man dann auch mal den Weg auf ein anderes Kontinent noch wählt. Also da gibt es noch viele, viele Ideen und wer unseren Chef kennt, der weiß, dass uns da noch ein paar gute Dinge bevorstehen werden. Und das ist eigentlich das Schöne. Und das ist auch Unternehmens-DNA, dass wir einfach immer weiter gucken, weiter uns entwickeln, nicht stehen bleiben. Und das bringt auch den Spaß bei der Arbeit, ehrlich gesagt. Ja.
Ich finde es so spannend, weil ihr seht das Bauen irgendwie nicht nur als Bauen, ihr seht es irgendwie anders. Ich kann es, glaube ich, nicht auch in Worte begreifen, aber ihr seht es so ein bisschen als Lebensaufgabe, um was zu verändern, um was zu tun, neu zu denken, neu zu strukturieren, kreativ zu sein und vor allem auch mögliche Krisen zu überstehen mit der Basis, die man sich schon vorher aufgebaut hat, mit der Zeit mitzugehen und offen sein für neue Dinge. Und das ist, glaube ich, auch das, was der Baubranche auch teilweise irgendwie fehlt oder vielen Unternehmen. Und das habt ihr nicht jetzt geschafft, sondern das habt ihr halt schon vor 20 Jahren, vor 30 Jahren vielleicht schon aufgebaut und strukturiert, dass ihr jetzt so halt sattelfest dasteht, wie ihr steht. Ich finde auch dieses Breitgefächerte unheimlich interessant, weil ich höre auch oft immer, fokussiert euch auf eine Sache. Ich glaube, das hat sich auch verändert. Ich glaube, man muss heutzutage schon übergreifend für eine Sache stehen. Aber ich glaube, darunter sich breit aufzustellen, dass alles dann in eine Karte dann später auch passt, ich glaube, das ist heutzutage auch wichtig. Oder das ist das, was ich so ein bisschen auch mitnehme aus der Podcast-Folgengespräch von dir.
Also ich glaube, das Wachstum entsteht ja ein Stück weit auch mit der Erfahrung dessen, was man über Jahrzehnte lernt. Also das ist ja das, was ich eigentlich sagen wollte. Wir haben es nicht erst gestern angefangen. Wir machen es seit Anfang an, dass man in dieser Denkweise, und 69 war sicher alles ein Thema, aber nicht KI. Und trotzdem hat man gedacht, okay, wie kann ich es denn schaffen, jetzt nicht jedes Mal Losgröße 1 herzustellen? Wie kriege ich es denn hin, dass ich ein paar Elemente, und das waren am Anfang sicher sehr wenige und auch wahrscheinlich damals auch rein nur Stahlbau, wie kriege ich es denn hin, da mit jetzt gewisse Grundstruktur zu schaffen. Und das hat sich halt über die Jahrzehnte, muss ich ja sagen, wir reden jetzt von weit über 50 Jahre, immer weiterentwickelt und hat sich immer weiter verästelt, auch in Prozesse vor allem. Also das ganze Thema Planung, BIM, passt natürlich unfassbar gut zu dem Thema, ich produziere selber meine Bauteile und baue sie noch selber zusammen. Weil ich habe ja oft das Problem, wenn ich digital plane und ich gebe es nachher in komplett andere Hände, ja, da fangen die wieder an zu planen und ändern wieder ab und passen es auf ihre Produktionsprozesse an, und das können wir halt aus einer Hand abdecken. Das ist aber nichts, was ich jetzt als Gründer morgen genauso machen könnte, weil da fällt ja auch die Substanz aus viele Jahrzehnte Erfahrungssammlung. Ja. Deswegen fällt es uns vielleicht momentan oder heutzutage ein bisschen leichter, in neue Produkte einzusteigen oder auch die hochzuziehen, weil wir immer auf was zurückgreifen können. Also ich glaube, es wäre wahrscheinlich schon ein Fehler, wenn ich jetzt morgen mit was Neuem anfange und dann sage, ich möchte aber möglichst 20 verschiedene Produktkategorien schaffen. Da wäre ich dann eher bei dir, dass ich sage, dann konzentriere dich auf eins erstmal. Jetzt, wenn ich natürlich aus einer langen Erfahrung komme, gibt es viele Prozesse im Hintergrund, die ja gleich sind. Ja. Auch Einkaufsskalierungseffekte, die ich dann auch über alle Produkte anwenden kann und so weiter. Deswegen bietet uns das halt die Chance, aus dieser, ja, ich sag mal, gemeinschaftlich zentraler Größe und Stärke auch individuell entweder in Produkte oder Regionen, entweder kleinere oder auch durchaus größer gedacht, wenn man die Welt betrachtet, auch immer wieder mal vorzustoßen. Und wir sind da auch relativ pragmatisch. Also geht halt mal jemand hin und probiert es, ja. Und wenn es dann klappt, dann wächst es. Ja, so das. Wenn nicht, dann war es trotzdem ein geiler Versuch. Wir haben ja auch viele Start-up-Beteiligungen inzwischen, wo wir immer wieder versuchen, ein Stück weit in neue Denkweise vorzustoßen. Auch bei dem Thema, was beim Beton gerade so läuft oder so. Wir versuchen ja auch mitzuentwickeln, ein Produkt. Also es ist einfach so dieser Antrieb, dass wir über Technologie auch Probleme lösen können. Ich glaube, das müssen wir vor allem auch hier in Europa, in Deutschland, weil wir leben ja jetzt nicht von den Rohstoffen, wir leben von unserem Kopf. Ja, und Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir das im Vordergrund halten. Und deshalb tickt man da auch ein bisschen anders, wenn wir das Bauen wirklich ein bisschen anders versuchen zu verstehen. Weil am Ende vom Tag geht es um den Kundennutzen am Ende. Mhm. Und wenn ein Schüler eine gute Schule hat, die er gut nutzen kann und da drin lernen kann, dann ist doch dem Schüler jetzt erstmal egal, wie die Schule umgesetzt worden ist. Und in der Baubranche gibt es halt schon noch viel traditionelles Denken, viel Fragmentierung, viel Klein-Klein. Und vieles geht durch viele Hände und deswegen ist es fehleranfällig, ist teuer oft, es dauert lang und ist kompliziert und es wird dann von einer Entourage an beratenden Menschen begleitet und da versuchen wir halt ein Stück weit diese Komplexität tatsächlich auch rauszunehmen, weil wir halt sagen, okay, komm, wir bieten es euch in andere Pakete an. Also es gibt da im Nachhaltigkeitsbereich, gibt es dann halt verschiedene, wenn du die Auto konfigurierst, verschiedene Qualitätsstufen oder Stufe, die sind dann auch mit Preise verbunden, ja, aber ich habe zumindest mal Ideen, welche Richtung ich was will. Will ich es Premium, will ich es Premium Plus? Das kann ich mir aussuchen als Kunde. Die eine sind preissensibler, die andere sagen mir schon, aber das Thema wichtiger. Mhm. Dann brauche ich halt so einen Katalog und trotzdem ist das gleiche Grundgerüst dahinter. Mhm. So muss man sich das ein bisschen vorstellen. Also wir sind da viel näher an der Industrie, wie an dem, was man klassisch so von Mauersteinen im Kopf hat. Ja.
Genau, ja, wie du sagst, genau das macht es interessant.
Das macht es so interessant. Und auch irgendwie, wo du hier vorhin so reingekommen bist, hat man irgendwie gleich gemerkt, du bist so ein offener Typ irgendwie. Und auch wie du über die Firma Goldbeck sprichst, habe ich auch das Gefühl, dass halt einfach offen für neue Dinge. Und das strahlst du auch aus. Also ich glaube, das passt einfach. Und danke auch, dass du uns da auch mit auf die Reise genommen hast, dass wir ein bisschen mehr Einblicke hatten in dieses Goldbeck ist überall, aber wer steckt denn so dahinter? Und da hast du uns voll abgeholt. Also danke dafür.
Freut mich, hat mir auch mega Spaß gemacht und nachdem wir Nachbarn sind, wer weiß, was noch kommt.
So ist es. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Vielen Dank euch. Ja.
Danke dir.